Ich freue mich, euch heute hier begrüßen zu dürfen, und es ist auch einfach eine Freude an diesem Text, der uns auch letzte Woche schon so spannend eingeleitet wurde von Frank Angerer, heute weiter betrachten zu können. Als kleiner Rückblick, wir befinden uns auf dem Laubhüttenfest. Wir haben letzte Woche davon gehört, als das Volk ja immer wieder nach Jerusalem gekommen ist, um sich eben zu erinnern, wie Gott das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, wie Gott sie auch versorgt hat vor allem. Und genau zu diesem Fest findet die Begebenheit statt, von der wir heute auch lesen. Jesu Brüder, die gesagt haben, wie alle jüdischen Männer damals, wir gehen hin, haben zu Jesus gesagt, das ist doch die Gelegenheit für dich. Sie wollten ihn ein Stück weit bloßstellen, wollten sagen, da ist das ganze Volk beisammen, so viele Männer, so viele Menschen, die dich hören können, da kannst du doch mal zeigen, was du alles kannst und wer du wirklich bist. Aber wir sehen auch, dass seine Jünger selbst nicht an ihn geglaubt haben. Das heißt, sie wollten ihn letztlich wirklich nur bloßstellen. Sie wollten ihn ein bisschen blöd dastehen lassen vor den Menschen. Und wir sehen auch, dass der Grund, weshalb Jesus zu dem Zeitpunkt nicht zu dem Fest gegangen ist, der ist, dass die Obersten der Juden Mordpläne gegen ihn hatten. So auch der Titel unserer letzten Predigt vergangenen Sonntag. Aber wir sehen, dass sobald seine Brüder losgezogen waren nach Jerusalem, er auch nach Jerusalem gegangen ist, aber nicht öffentlich, sondern eher im Verborgenen geblieben ist. Zumindest bis zur ersten Hälfte des Festes, was 7 Tage ging. Und die Verunsicherung in dem Volk war schon groß, weil die Juden, die hatten ihn erwartet, die haben wahrscheinlich auch gedacht, er wird kommen, er wird diese Gelegenheit nutzen, er wird diese Bühne nutzen, um sich selbst wieder die Ehre zu geben, um sich selbst wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Jesus wusste das, und deshalb hat er gesagt, er wird nicht sofort kommen und er wird erst recht nicht öffentlich auftreten von Anfang an. Die Meinungen in dem Volk waren sehr geteilt über ihn. Es gab einige, die fester Meinung waren, dass er ein Verführer ist, dass er ihre ganzen Lehren, ihre ganze Tradition völlig verfälscht. Und andere gab es, die völlig von ihm begeistert waren, die ihm absolut wohlgesonnen waren. Also das ganze Thema Jesus Christus, dieser Wanderprediger aus Nazareth, war ein sehr heißes Eisen, das insbesondere für die streng religiösen Juden der Zeit etwas war, was sie zur Weißglut gebracht hat. Und da diese Juden eben sehr einflussreich waren, also die obersten Priester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, fanden alle diese Mutmaßungen unterhalb des Volkes im Verborgenen statt. Keiner hat wirklich öffentlich darüber geredet. Jeder hat gewusst, es ist was in der Luft, wir wissen, dass da was kommt, aber keiner hat sich getraut, offen darüber zu reden, weil sie ganz genau gewusst haben, die Obersten des Volkes haben ein ganz großes Problem mit Jesus Christus. Es bestand also eine recht große Verunsicherung, und das ist auch der Titel der Predigt heute, Verunsicherung auf dem Fest. Und wir schauen uns die Verse an, die stehen in Johannes 7, die Verse 14 bis 36. Ihr könnt gern bei euch mitlesen oder auch vorne an der Leinwand. Ich lese die Verse 14 bis 36. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Die Menge antwortete und sprach, du hast einen Dämon. Wer sucht dich denn zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben. Nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Mose nicht übertreten wird, was zürnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Da sprachen etliche von Jerusalem, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich und sie sagen nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Doch von diesem wissen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte, und sprach, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin, und er hat mich gesandt. Da suchten sie, ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Viele aber aus der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat? Die Pharisäer hörten, dass die Menge dieser Dinge über ihn murmelte. Darum sandten die Pharisäer und die obersten Priester Diener ab, um ihn zu ergreifen. Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden untereinander, wohin will er gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa zu den unter den Griechen Zerstreuten gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sprach, ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen? Also ich denke, hier wird auch wieder diese Verunsicherung recht deutlich, welche dieses Fest einfach geprägt hat. Und wir müssen sehen, dass wir immer wieder ein Stück weit hin und her wechseln. Auf der einen Seite haben wir das Volk, auf der anderen Seite haben wir die Obersten des Volkes, die religiöse Elite, diejenigen, die Jesus von Anfang an feindlich gegenüber gesinnt waren, zumindest größtenteils. Und wir hatten das Volk, was sich ganz stark immer an dieser obersten Elite, sage ich jetzt mal, orientiert hat. Wenn die sagen, dass er der Messias ist, dann muss das wohl sein. Wenn sie es nicht sagen, dann ist das offensichtlich nicht. Aber sie sehen die Zeichen Jesu und warten darauf, dass die Obersten wirklich ein endgültiges Urteil darüber fällen. Und das ist auch der erste Punkt der Predigt heute, Verunsicherung wegen Jesu Vollmacht. Und ich lese die Verse 14 bis 15 nochmal. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Wir wissen an dieser Stelle nicht, was Jesus gelehrt hat. Wir lesen nur, dass er aufgetreten ist und dass er gelehrt hat. Aber offenbar bewies er durch seine Art zu lehren und durch das, was er gelehrt hat, ein tiefes Verständnis der Heiligen Schrift, sodass sich die Juden wunderten, wie kann das sein, dass ein Mensch ohne intensivem Studium die Schrift so auslegen konnte. Selbst mit intensivem Studium waren die meisten wohl nicht in der Lage, sowohl inhaltlich, aber vor allem auch in der Art und Weise, wie Jesus lehrte, zu lehren. Ihr erinnert euch vielleicht an Johannes 3, als wir die Begebenheit gelesen haben, als Nikodemus, einer der obersten Lehrer des Volkes, bei Nacht zu ihm kam und ihm bekannte, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Selbst die Obersten des Volkes, selbst die Elite des Volkes hat anerkannt, wow, er predigt in einer Art und Weise und er predigt inhaltlich auch Dinge, die nicht wirklich mit dem vergleichbar sind. Vielleicht ähnlich, aber von dem Niveau her, auch von dem Inhalt her und von einfach der Art und Weise, wie er predigt, stand er deutlich über denen, die das Volk gewohnt waren einfach, die einfach nur die Schriften vielleicht auf eine tote, auf eine leblose Art und Weise versucht haben, dem Volk zu vermitteln und da viel mehr das Gesetz vermittelt haben als wirklich das Wort Gottes. Jesu Lehre war sowohl inhaltlich als auch in der Art und Weise, wie er lehrte, eben dem starren und dem leblosen Reden der Pharisäer weit überlegen. Und das sehen wir nicht nur hier, sondern wir sehen es auch insgesamt, dass wenn Jesus redete, seine Worte wirklich tief in die Herzen der Menschen drangen. Dass er ohne große Umschweife wirklich die Menschen in ihrer Situation wirklich ansprach und jeder, der ihn hörte, herausgefordert war. Jeder wusste, was es bedeutet, wenn Jesus deutlich darüber gesprochen hat, was es eben bedeutet, Gott zu ehren, für Gott zu leben. Er sprach auch so, dass ihn jeder verstehen konnte, nicht groß in hochgestochenen theologischen Floskeln, nicht wie einer, der vom Rabbinerseminar kam und sein Wissen gleich mal durch seine Art und Weise zu reden unter Beweis stellen musste, sondern er sprach so, dass ihn die einfachsten Menschen verstehen konnten und wussten, was es mit ihrem Leben zu tun hatte. Jeder, der Jesus hörte, wusste, wie die Konsequenzen im eigenen Leben auszusehen hatten. Und daher waren die Leute gezwungen, jeder, der Jesus gehört hat, war immer dazu gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, war immer dazu gezwungen, eine Position zu beziehen. Glauben sie? Und sie konnten nur glauben, wenn sie auch entsprechend dann handelten, oder glauben sie nicht? Und sehen stattdessen Jesus als irgendeinen verrückten Irrlehrer und Aufrührer an, der kurz da sein wird und bald wieder vergessen. Die Reaktionen waren immer unterschiedlich. wie wir es auch hier wieder sehen. Und es wäre spannend zu wissen, was Jesus da genau gelehrt hat, aber offenbar war das bisher noch nicht so skandalös, sage ich jetzt mal, dass die Pharisäer schon vorher eingeschritten sind und ihn gestoppt haben. Das Volk war einfach nur beeindruckt. Sie waren schwer erstaunt darüber, wie das sein kann, dass ein Mensch so predigen kann. Und Jesu Antwort auf eben diese Gedankengänge der Juden, sie haben ihn ja nicht direkt gefragt, sondern unter sich gesprochen, woher kennt er diese Schriften? Er hat noch nicht studiert. Und Jesu Reaktion darauf ist die, dass er gleich von sich den Blick abwendet zu Gott, dem Vater. Sehen wir in den Versen 16 bis 17, Jesus antwortet ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir ausrede. Wenn wir jetzt diese Verse so lesen, dann denken wir, wow, irgendwas passt da doch nicht. Wie kann Jesus sowas sagen? Wie kann er sagen, dass die Lehre nicht von ihm ist, wo er doch selbst Gott ist? Und er selbst ist der Sohn des dreieinen Gottes. Er ist die dritte Person oder die zweite Person, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben einen Gott, drei Personen in einem Gott. Das Thema Dreieinigkeit würde den Rahmen dieser Predigt sprengen, da können wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber hier nur schon mal ein Hinweis, dass wir hier deutlich sehen, wie dieses Zusammenwirken innerhalb der Dreieinigkeit stattfindet, dass der Sohn gekommen ist, um den Vater zu verherrlichen. Und das sehen wir in den Taten und Reden Jesu immer und immer wieder. Und indem Jesus sich hier so ausdrückt, wo er sagt, sie sind nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat, diese Lehren, kommt er den Juden auch ein Stück weit entgegen, und zwar in dieser Denkweise, die die Juden hatten, weil sie immer gesagt haben, er ist doch einfach nur irgendein Mensch. Er ist doch, ja, er ist vielleicht schlau, er hat auch ganz gute moralische Vorstellungen, aber letztlich ist er ja doch nur irgendwie ein Wanderprediger von unbedeutender Herkunft, der seine eigenen Interessen verfolgt. Und ganz schlimm, dass er natürlich dieses Monopol, dieses Machtmonopol, was die Obersten und die Pharisäer in Jerusalem hatten in Bezug auf die Religion, dass er das gefährdet hat durch das, was er gesagt hat, indem er nämlich gesagt hat, was das Gesetz, was das Alte Testament wirklich bedeutet und das bloßgestellt hat, was die Pharisäer in ihrem Streben nach Macht daraus gemacht haben, wie sie das Wort Gottes entstellt haben, damit sie selbst gut und fromm dastehen. Er kommt ihnen also entgegen und er greift ihre Vorstellungen von sich auf und sagt letztlich, diese Lehre, von der ich gesprochen habe, die ich euch mitgeteilt habe, die ist nicht von mir, dem Zimmermann aus Nazareth, sondern von dem, der mich gesandt hat, Gott selbst. Ihr könnt sogar herausfinden, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Wenn ihr seinen, also Gottes Willen, tun wollt, werdet ihr erkennen, ob das, was ich euch sage, von Gott kommt oder von mir. Das heißt, er sagt, ihr habt mich gehört, ihr habt eure Vorstellung dazu, aber bevor ihr urteilt, bevor ihr irgendein vorschnelles Urteil darüber fällt, wenn ihr das tun wollt, wenn ihr es wirklich aufrichtig danach forschen wollt und zu einem wahren Urteil kommen wollt, dann muss die Voraussetzung sein, dass ihr den Willen Gottes tun wollt. Das ist die Voraussetzung dafür. Wenn euch aber der Wille Gottes egal ist und ihr stattdessen euren eigenen Willen haben wollt, weil es bisher vielleicht so ganz gut damit gelaufen ist und ihr vor den Menschen gut dastandet, dann werdet ihr es nicht erkennen können. Das heißt, es ist diese eine Voraussetzung, dass sie es erkennen können, dass er wirklich von Gott ist, beziehungsweise selbst Gott ist, was er auch später nochmal deutlicher sagen wird. Und dieses Prinzip, dass wenn wir wissen wollen, was Gottes Wille ist, wir seinen Willen tun wollen müssen, ist ein Prinzip, was nicht nur damals vor 2000 Jahren für die Obersten des Volkes und die Pharisäer relevant war, sondern es ist ein Prinzip, was heute noch genauso für uns als Nichtchristen, aber auch als Christen absolut relevant ist. Wir können Gott nicht erkennen, wir können seinen Willen nicht verstehen, wir können seinen Willen nicht tun wollen, wenn wir unseren eigenen Stiefel weiterleben wollen. Wir können Gottes Wort nicht verstehen, wenn wir uns nicht unter sein Wort stellen. Wir können sein Wort kennen, wir können sein Wort im Kopf haben, wir können wissen, was da steht, aber die Erkenntnis und das Verständnis über die Schönheit von Gott, über sein Wort werden wir nicht erkennen, Wir werden nicht erkennen, wie schön und wie befreiend es ist, Gottes Willen tun zu wollen. Wir werden nicht verstehen, wie wunderbar es ist, in dieser Erkenntnis von Gottes Willen zu wachsen und es mehr und mehr zu lieben. Und wir werden es nicht verstehen, was es bedeutet, von Herzen wirklich aufrichtig mit allem, was wir sind, zu Gottes Ehre leben zu können, wenn wir nicht komplett danach fragen, was Gottes Wille ist. Nur wenn wir seinen Willen tun wollen, wird uns das Wort Gottes und alles, was es über uns und unser Leben sagt, keine Last, kein Gesetz, keine Religion, sondern eine Freude sein. Und ich will euch mal kurz im Psalm 119 reinschauen, wo wir sehen, wie der Psalmist das zum Ausdruck bringt. Ich finde es so beeindruckend und so wunderschön zu sehen, wozu diese Erkenntnis, diese aufrichtige Suche nach Gottes Willen führt. Ich lese die Verse aus Psalm 119, 10 bis 20. Von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, Herr, lehre mich deine Anweisungen. Mit meinen Lippen verkünde ich alle Bestimmungen deines Mundes. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Gewähre deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort befolge. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Ich bin ein Fremdling auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Wir sehen hier nichts von Last. Wir sehen hier nichts davon, dass jemandem gesagt wird, setz dich hin und lese die Bibel und lern das und leb gefälligst danach, sondern wir sehen hier einen Menschen, der ergriffen ist von der Größe, von der Schönheit, von der Gnade Gottes, von der Heiligkeit Gottes, von der Herrlichkeit Gottes, ist dieser Mensch absolut ergriffen. Wir sehen hier keine Last, keine Pflicht, sondern wir sehen nichts als Freude. Wir sehen keinen geknechteten Menschen, der sich leider dem Willen des allmächtigen Gottes beugen muss und seinen eigenen Willen leider aufgeben muss. Wieso sehen wir diesen Menschen nicht? Weil der Psalmist den Willen Gottes tun will und daher seinen eigenen Willen komplett dem Willen Gottes unterstellt und Gott sagt, alles, was ich will, unterstelle ich deinem Willen. Und wenn es nicht deinem Willen entspricht, dann will ich es auch nicht wollen, weil ich will nur das, was du möchtest. Kein Mensch könnte diesen Psalm verfassen, wenn das nur Todesbefolgen von irgendwelchen Geboten wäre. Das ist so weit weg, was wir hier lesen, von dieser starren Werksgerechtigkeit der Pharisäer, von der wir lesen. Deswegen wussten die auch wenig damit anzufangen, außer noch mehr Gesetze zu den Gesetzen hinzuzufügen und den Menschen noch größere Lasten aufzubürden, die diese Menschen niemals hätten tragen können. Sie wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen und haben es verdreht, weil sie nicht Gottes Willen tun wollten. Und diese 10 Verse sind nur 10 von 176 Versen in diesem Psalm 119, von dem jeder einzelne Vers, und wir sehen es hier, in jedem einzelnen Vers, es wird unterschiedlich bezeichnet, wird das Wort Gottes bejubelt, seine Anweisungen, seine Gebote, seine Gesetze. Das ist immer das Gleiche, worauf der Psalmist hier anspielt. Jeder einzelne Vers wird bejubelt. Und hier sehen wir ganz deutlich, dass die Beziehung, die der Psalmist zu Gott hat, das Entscheidende ist, wie wir auf Gottes Wort reagieren. Diese Beziehung zu Gott spielt absolut eine zentrale Rolle. Und Blaise Pascal hat mal gesagt, nachdem er nach langem Ringen, der Wissenschaftler, ihr kennt ihn, hat einiges Wichtiges erforscht, 1632 geboren, hat entscheidende Durchbrüche wissenschaftlich errungen und er hat lange Zeit versucht, Gott und die Religion mit seinem Verstand zu erfassen. Er hat lange Zeit gesagt, ich muss mir das logisch herleiten können, wenn ich das mit dem Kopf nicht verstehen kann, dann ist es entweder nicht wahr oder ich muss es halt wirklich einfach nur rational glauben, aber hat lange Zeit diese Beziehung zu Gott nicht wirklich erlebt. Und er hat, nachdem er zum Glauben gekommen war, gesagt, ein Mensch muss die irdischen Dinge kennen, um sie zu lieben. So ist es mit den irdischen Dingen. Aber er muss die himmlischen Dinge lieben, um sie zu kennen. Und genau das ist diese Beziehung, die notwendig ist, damit wir Gottes Wort wirklich lieben, wirklich schätzen und wirklich hochhalten können. In dieser Welt können wir wirklich nur das lieben, was wir kennen. Und bei den himmlischen Dingen ist es so, dass wir sie lieben müssen, um sie wirklich zu verstehen. Wenn wir sie nicht lieben und nur verstehen wollen, wird es für uns eine Last, wird es für uns eine Bürde, wird es für uns vielleicht irgendwelche intellektuelle Akrobatik, die wir dann betreiben können mit Theologie und verschiedenen Ansätzen, aber unser Herz, unsere Beziehung zu Gott wird dadurch kein bisschen echter. Und die Frage möchte ich dir stellen, hast du diese Beziehung zu deinem Schöpfer? Hast du diese Beziehung, dass du dich mit den Psalmisten aus diesen Versen, die wir gelesen haben, identifizieren kannst? Und ich will dich einladen, darüber nachzudenken, falls du dir in dieser Beziehung noch nicht sicher bist. Und wenn du Fragen hast, wenn du hin und her gerissen bist, wenn du Zweifel hast, dann lade ich dich auch ein, komm nachher auf mich zu, auf Markus zu oder auf andere hier in der Gemeinde und werd diese Fragen los. Aber vielleicht hast du auch diese Beziehung schon länger zu Gott, aber du kannst dich trotzdem nicht so ganz mit dieser Begeisterung für Gottes Wort identifizieren. Vielleicht ist dir diese Freude und diese Begeisterung verloren gegangen. Und dann möchte ich dich auch einladen und ermutigen, wieder zu ihm zu kommen. Stell dich wieder unter Gottes wunderbares Wort und lass diese Liebe, die du einst mal hattest, wieder aufleben. Jeder von uns hat es immer und immer wieder nötig. Wir alle haben es nötig. Keiner von uns kann diese anhaltende Begeisterung durch alle Höhen und Tiefen des Lebens behalten. Wir alle verlieren immer wieder den Blick für die Bewunderung für unseren Herrn. Aber wir dürfen kommen zu ihm. Wir dürfen immer und immer wieder zu ihm kommen. Wenn wir eigene Wege gegangen sind, wenn wir gesagt haben, nein, nicht dein Wille, sondern mein Wille geschehe, wir dürfen wieder zu ihm kommen und er wird uns nicht hinausstoßen. Im Gegenteil, er wird uns freudig empfangen. Und das ist der Schlüssel, um Gottes Wort verstehen zu können. Willst du den Willen Gottes tun? Das ist die Voraussetzung, um zu erkennen und zu verstehen auch, wer Christus ist. Dass er nicht nur ein Moralapostel ist, dass er nicht nur derjenige ist, der dein Leben schön macht, sondern dass er derjenige ist, der dich durch Leiden trägt, jemand, der dich vielleicht sogar durch Leiden in Leiden führt, aber du genau in diesen Tiefpunkten deines Lebens du ihn ergreifen darfst und sehen kannst, du hast eine Freude, du hast eine Liebe, du hast einen Halt, einen Felsen, der so viel stärker ist als alles Lächerliche, was die Welt uns vielleicht bieten mag, wenn es uns schlecht geht. Aber er gibt den Juden noch einen weiteren, sehr guten Grund in Vers 18. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Auch hier spricht Jesus noch immer in dem Verständnis von sich, das die Juden von ihm hatten. Auch hier sagt er wieder, dass sie prüfen sollen. Er fordert sie auf, zu schauen, was sagt er denn eigentlich? Will er denn wirklich sich diese Ehre einheimsen? Oder dreht es sich bei all dem, was Jesus sagt und lehrt, um die Ehre eines anderen, beziehungsweise um die Ehre des Vaters? Geht es nicht allein darum, dass er ihm die Ehre gibt? Und wir sehen das ganz deutlich, dass das der einzige Beweggrund letztlich war, weshalb Jesus auch auf dieser Erde war. Er hat es auf unterschiedliche Art und Weise getan, aber wir sehen in dem Gebet, was er spricht, kurz vor seiner Kreuzigung in Johannes 17, Vers 3, wo er das ganz deutlich auf den Punkt bringt, wo er zum Vater spricht, ich habe dich verherrlicht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und wir sehen nichts anderes, wenn wir das Leben Jesu betrachten. Er hat es uns vorgelebt, er nahm Knechtsgestalt an, er demütigte sich, er entäußerte sich, als er Mensch wurde. Aber nicht nur als er Mensch wurde, sondern während er als Mensch hier lebte, unzählige Male, hat er sich gedemütigt. Ist er geflohen von Menschen, die ihn töten wollten, hat Menschen gedient. Er selbst hat es uns vorgelebt. Was Christus ausmachte, war eben diese Lebenseinstellung und Herzenshaltung, allein den Vater zu verherrlichen. Und ebenso soll es auch unsere Freude und unser Lebenswunsch sein, nicht unsere eigene Ehre zu suchen, sondern die Ehre Gottes. Denn nur dann wird unser Zeugnis auch authentisch sein vor dieser Welt. Wenn die Menschen verstehen, ich erzähle ihnen nicht was vom Evangelium, damit ich recht habe und die Leute sagen, stimmt, mein ganzes Leben war falsch, weil du mir jetzt gesagt hast, dass ich falsch lag. Nein, alles, was wir tun, alles, was wir reden, insbesondere auch in der Evangelisation, aber was unser ganzes Leben betrifft, es geht um die Ehre Gottes und nicht um unsere Ehre. Es geht darum, dass er verherrlicht wird in unserem Alltag, in der Arbeit, der Familie, Schule, in den Beziehungen, die wir haben. Lasst uns immer wieder die Frage stellen, wessen Ehre suchen wir? Unsere oder die Gottes? Die Obersten unterstellten Jesus Ungerechtigkeit und unlautere Motive bei seinem Auftreten. Aber das kann er recht gut und recht deutlich entkräften. Und er dreht den Spieß ein bisschen um, indem er sie mit ihren eigenen Waffen schlägt und ihre Heuchelei aufdeckt, in Vers 19. Das wirkt vielleicht jetzt erstmal ein bisschen komisch, wie er da zu diesem Sprung kommt, aber das wird sich gleich noch erklären. Er sagt in Vers 19, hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Für die von euch, die vielleicht den Anfang der Predigt da nicht mitbekommen haben, es waren die Juden, die Obersten der Juden, die versucht haben, Jesus zu töten, weshalb Jesus dann auch von Judäa weggegangen ist und er in Galiläa geblieben ist, weil seine Zeit eben noch nicht gekommen war. Und es war auch eben der Grund, weshalb er nicht am ersten Tag des Festes öffentlich auftrat, sondern erstmal im Verborgenen blieb. Warum sucht ihr mich zu töten? Jesus konfrontiert die Juden, die ihn töten wollen, nicht nur offen, sondern zeigt ihnen gleichzeitig eben, dass sie das Gebot Mose damit ja auch brechen würden, das Gebot des großen Propheten, den sie ja über alles schätzten. Und darauf geht aber die Menge erstmal gar nicht ein, sondern sie ruft gleich ganz entrüstet, du hast einen Dämon, wer sucht dich zu töten? Also du bist doch völlig verrückt, was glaubst du denn? Hast du Wahnvorstellungen, hast du Verfolgungswahn? Es versucht doch keiner, dich zu töten. Aber wir sehen, dass es eben doch einige der Juden waren, wie wir in Johannes 5, 16 und 18 lesen können und auch Johannes 7, 1 sehen wir das eben ganz deutlich. Auch in den anderen Evangelien kommt es immer wieder raus. Das heißt, die da antworten, bist du verrückt, wer sucht dich zu töten, haben sich entweder dumm gestellt, weil sie Jesus ja eigentlich im Verborgenen ermorden wollten und nicht die Volksmenge am Hals haben wollten, oder diejenigen, die da eben antworteten, hatten wirklich keine Ahnung, was die Pläne der Obersten und Priester waren und wussten wirklich nicht, dass er getötet werden sollte. Aber wir haben schon vorher gesehen, dass Jesus die Herzen kennt. Und ich glaube nicht, dass Jesus das Menschen an den Kopf schmeißen würde, wenn die Menschen keine Ahnung davon hätten, worum es geht. Er kennt die Herzen. Das heißt, er wusste, zu wem er sprach. Vielleicht waren Einzelne darunter, die es nicht wussten, aber es waren auch einige auf jeden Fall darunter, die ganz genau wussten, was er meinte. Das heißt, höchstwahrscheinlich haben sie sich wirklich dumm gestellt und gesagt, ja wie? Wie sollten sie es auch überhaupt anfangen? Ich meine, wie gesagt, sie müssten ihn ja im Verborgenen umbringen, weil sonst gibt es einen Riesenaufstand in Jerusalem. Da hatten die Obersten die ganze Zeit Angst davor. Natürlich mussten sie sich dumm stellen und konnten nicht sagen, ach ja, stimmt, genau, wir wollten dich töten. Deswegen stellen sie sich hier einfach ein bisschen auf dumm. Und dann in Vers 21 lesen wir weiter. Jesus antwortet und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Welches Werk meint Jesus hier? Er bezieht sich auf Johannes 5, als er den Mann am Teich von Bethesda an einem Sabbat heilte. Einen Mann, der 38 Jahre lang krank und gelähmt dort saß. Das ist das Werk, das Jesus getan hat, woraufhin die Juden ihn töten wollten, weil es ist ja egal, ob jemand, der 38 Jahre lang hier liegt und krank ist, geheilt ist. Das ist ja total wurscht. Jesus hat am Sabbat geheilt und heilen ist ein Werk und das darf man ja nicht. Man darf nicht am Sabbat arbeiten. Das geht überhaupt nicht. Und jetzt zeigt er ihnen aber auf, dass sie das Gebot ja selbst übertreten werden, oder schon immer übertreten haben, und zwar mit der Beschneidung, die am achten Tag im Leben eines Jungen immer stattgefunden hat. Und die hat immer am achten Tag im Leben eines jüdischen Jungen stattgefunden, egal ob dieser achte Tag ein Sabbat war oder nicht. Und das sagt er hier in den Versen 22 bis 24. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben. Nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Also ihr tut auch etwas, ihr arbeitet auch am Sabbat. Das ist doch auch ein Werk. Wieso darf ich nicht heilen? Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Mose nicht übertreten wird, was zürnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Kurzum könnte man sagen, wenn es rechtmäßig ist, in euren Augen am Sabbat zu beschneiden, was ja nur zeremonielle Bedeutung hat, wie viel mehr und richtig und sinnvoll ist es denn, Gutes zu tun, anderen Menschen am Sabbat zu helfen oder sie zum Beispiel zu heilen. Ganz abgesehen davon können die Juden ja auch wirklich nicht ernsthaft bestreiten, dass die Beschneidung deutlich mehr Arbeit darstellt als die wenigen Worte, die Jesus gesprochen hat, damit der Kranke gesund wurde. Also das steht ja auch selbst in der Hinsicht überhaupt nicht im Verhältnis zueinander. Jesus hat nur gesprochen, er hat keine Salbe angemischt, er hat nicht irgendeinen Baum gefällt, um irgendwas Magisches zu produzieren, er hat Worte gesprochen und er war gesund. Aber sie haben das als Arbeit dargestellt, um irgendwas zu finden, um ihn ranzukriegen und ja nicht auf ihn hören zu müssen, um irgendetwas zu haben, um ihn vor dem Volk auch verunglimpfen zu können. Was hier aber gleichzeitig wichtig ist zu verstehen, ist, dass Jesus hier nicht sagt, pfeift auf den Sabbat, da hat jemand offensichtlich Hilfe benötigt, das ist wichtiger. Nein, er deckt hier, indem er am Sabbat heilt, letztlich nur die falsche und die engstirnige Auslegung der Pharisäer und Priester in Bezug auf den Sabbat auf. Das wird auch deutlich, als Jesus in Matthäus 12 den Mann mit der verdorrten Hand heilt, und die Pharisäer den extra hingeschickt haben, sich wahrscheinlich an die Ecke gestellt haben und gesagt haben, jetzt schauen wir mal, jetzt testen wir ihn mal, ob er wirklich es wagt, diesen Mann am Sabbat zu heilen. Und dann haben wir ihn dran. Und das haben sie auch sofort gemacht. Sie haben ihn auch sofort konfrontiert, gesagt, hier, du hast am Sabbat geheilt. Du bist ein Sünder, du kannst ja gar nicht der Messias sein, der würde sowas niemals machen am Sabbat. Und da hat Jesus ihnen auch schon darauf erwidert, ihr würdet doch auch ein Schaf aus dem Brunnen holen, wenn es am Sabbat reinfällt. Würdet doch nicht sagen, ich darf leider nicht arbeiten, kann dir leider nicht aufhelfen, du musst jetzt verbluten. Das ist völlig, völlig absurd. Das heißt, Jesus sagt hier nicht, dass der Sabbat nichts zählt oder er entkräftet ihn in keiner Weise, sondern er deckt lediglich die Heuchelei der Obersten auf und das, was sie aus dem Sabbat gemacht haben. Und er fragt sie hier, seid ihr wirklich gerecht? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Ihr seid nämlich nicht gerecht, indem ihr so urteilt. Überlegt bei euch, was ist wirklich eure Motivation? Wie meint ihr es wirklich? Wieso denkt ihr, dass es verboten wäre? Es ist letztlich eure Definition vom Sabbat, die mit meinem Werk in Konflikt steht. Aber es ist nicht das Wort Gottes und es ist nicht Gottes Definition vom Sabbat, das mit meinem Wort und mit meinem Werk in irgendeiner Weise im Konflikt steht. Der Sabbat, etwas, was Gott dem Menschen zum Guten gedacht hat, einerseits zur Erholung, andererseits, um sich auf ihn auszurichten, verdrehte der Mensch in seinem religiösen Eifer, wie so vieles, was der sündige Mensch tut, in jeder Hinsicht des Lebens. Das Gute, was Gott gibt, wird verdreht. Wieso? In dem Fall von den Pharisäern, um Gott durch die Einhaltung von selbst auferlegten, besonders strengen und frommen Gesetzen irgendwie gefallen zu können, um vor Gott Pluspunkte zu sammeln, um meine Selbstgerechtigkeit aufzubauen und um vor den Menschen, die ja sowieso einen schon bejubeln, weil man hoher Priester ist, noch besser, noch frommer dazustehen. Das war ihr eigentliches Motiv, ihre Selbstgerechtigkeit. Und daher war auch ihr Urteil in Bezug auf Jesu Werk und Jesu Tat und Reden völlig verkehrt. Es war völlig verdreht und ungebracht, was sie meinten, dass am Sabbat erlaubt oder verboten wäre. Und das ruft die Erinnerung wieder wach, dass Jesus das so deutlich anspricht. Und es bringt uns zu dem zweiten Punkt und letzten Punkt, keine Angst. Verunsicherung wegen Jesu Person. Und wir lesen die Verse 25 bis 26. Da sprachen etliche von Jerusalem, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Da kommt es langsam wieder. Dieser Konflikt, ach ja, damals. Also es wird davon ausgegangen, dass die Heilung des Mann am Teich von Bethesda ungefähr wahrscheinlich ein Jahr zurücklag. Und dann dämmert es ihnen langsam wieder. Das ist doch der, den sie töten wollten. Aber es ist nach wie vor gemischt mit dieser großen Unsicherheit, die sich komplett durch den Textabschnitt heute auch zieht. Es waren wohl vor allem die Obersten des Volkes, waren vor allem die Schriftgelehrten und Priester und Pharisäer, die Jesus töten wollten. Aber jetzt unternimmt keiner was gegen Jesus. Stattdessen spricht er offen, einfach so im Tempel, keiner hält ihn auf. Gab es da wirklich vielleicht ein Umdenken bei den Obersten? Haben die vielleicht wirklich erkannt? Sind die Obersten überführt worden oder waren sie vielleicht auch verunsichert? Aber stopp, er kann doch gar nicht der Messias sein. In Vers 27 geht es dann gleich weiter. Doch von diesem wissen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Das heißt, alle Zeichen, alles, was Jesus sagt, die ganzen Beweise, die er ihnen schon vorgelegt hat, wo sie nachdenken und aufrichtig nachfragen konnten, wird auf einmal mit diesem einen Argument scheinbar entkräftet. Doch müssen wir sagen, dass diese Aussage in Vers 27 gleich dreimal falsch ist. Und zwar, weder wussten sie, dass er als Mensch in Bethlehem geboren wurde und nicht in Nazareth, was ja einer der Hauptargumente auch war, was soll aus Nazareth auch Gutes kommen, welcher Prophet kommt daher. Die haben gedacht, nur weil er in Nazareth aufgewachsen ist, dass er da auch geboren wäre. Die hatten das nicht gewusst. Sie wussten aber auch nicht, oder sie wollten es auch nicht wahrhaben, dass Jesus vom Vater kam und nicht nur aus Bethlehem, sondern dass er schon lange existierte, bevor er Mensch wurde. Und drittens stimmt es ebenso wenig, dass die Herkunft des Messias geheim oder unerklärlich sein müsste oder sein wird. Nun gab es tatsächlich einen Teil der Juden und der Gelehrten, die fest davon ausgegangen waren, dass die Herkunft des Messias derart mysteriös sein müsse, dass man es nicht erklären könnte. Und sie hatten da auch ein paar Bibelverse dafür, bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, bisschen falsch verstanden, aber sie meinten da auch einen Grund in der Tora zu finden, um das irgendwie zu begründen. Aber das war wirklich nur ein kleinerer Teil eher. Aber genau dieses Argument dieser kleineren Splittergruppe führten sie jetzt an. Einige meinten eben, dass er einfach so auftauchen müsste, wenn er wirklich der Messias wäre. Jesus redete also und er verteidigte sich und erklärte seine Worte und Werke. Und jetzt, als hätte er gar nichts gesagt, fokussieren sie sich wieder auf seine Person. Alles, was du gesagt hast, ist egal. Wem du die Ehre bringst durch das, was du redest, ist alles wurscht. Wo kommst du denn eigentlich her? Du kannst doch gar nicht der Christus sein. Alles weggewischt. Und ab Vers 28 sehen wir jetzt, dass es sich vom Unterton her wahrscheinlich auch ein Stück weit ändert, denn hier spricht Jesus nicht nur noch, sondern hier steht jetzt auf einmal da, rief Jesus, während er im Tempel lehrte und sprach. Wir wissen nicht, ob Jesus frustriert sein konnte, wie sich das verhält. Er hat es ja eigentlich gewusst, er war auch sündlos, wir wissen nicht, aber es hat auf jeden Fall Jesus dazu veranlasst, jetzt wirklich laut zu rufen. Leute sagen, jetzt hört doch mal her. Und er sagt, ja, ihr kennt mich und ihr wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin und er hat mich gesandt. Ja, ihr kennt mich in gewisser Weise. Ihr kennt vielleicht meine Familie, ihr wisst, dass ich in Nazareth aufgewachsen bin und dass mein Vater Zimmermann ist, ihr kennt vielleicht auch meine Brüder. Was meinen menschlichen Lebenslauf angeht, seid ihr vielleicht ganz gut informiert, auch wenn euch das mit Bethlehem und meinem eigentlichen Geburtsort ein bisschen durch die Lappen gegangen ist, aber so meint ihr mich vielleicht ganz gut kennen zu können. Aber das wird euch überhaupt nicht helfen, weil das eher der unbedeutende Teil meiner Biografie, meines Lebenslaufs ist. Denn ich bin nicht von mir selbst ausgekommen, sondern von dem, der mich gesandt hat. Man könnte auch sagen, zusammengefasst, solange ihr durch mich nicht Gott, den Vater, erkennt, werdet ihr nicht wissen, wer ich bin. Und das ist richtiger Zündstoff, was natürlich sofort dazu führt, in Vers 30 und 31, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Viele aber aus der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat? Hier sehen wir wieder den Fokus auf die Menge. Das waren nicht die Priester und die Obersten, seine Erzfeinde ihrerseits, sondern es war die Volksmenge, die glaubte, aber die auch sich eben diese Frage stellte. Sie glaubten, dass er der Messias war, der, von dem er sagte, dass er ist. Sie glaubten, dass er von Gott ist. Und sie fragten sich wohl, was muss er denn noch für Zeichen tun? Was muss er denn noch für Wunder tun, um sich als Messias zu beweisen? Wenn er nicht der wahre Messias sein sollte und solche Zeichen tun kann, welche Zeichen muss denn dann erst der wahre Messias tun können? Aber die Beweise sind recht deutlich. Das Volk war innerlich am Ringen. Wir können es uns vielleicht einigermaßen vorstellen, die Obersten irgendwo in der Ecke, die ganze Zeit ihn anklagen, das Volk vor Jesus, sie sind verunsichert. Er hat so viele gute Argumente geliefert. Sie schauen vielleicht zu den Obersten, sie schauen zu Jesus und sagen, was ist jetzt los? Wer sagt jetzt irgendwas? Wer entscheidet sich wie? Sie hatten ihn gehört, sie hatten seine Taten gesehen, sie haben sich rumgesprochen. Auch jetzt, wie er wieder gelehrt hat. Wer ist dieser Mensch nun? Oder ist er mehr als nur ein Mensch? Und auch die Pharisäer hörten dieses Gemurmel und wussten, jetzt wird es aber richtig heiß. Jetzt kann es ganz schnell kippen und auch uns an den Kragen gehen, wenn das Volk sich für Jesus entscheiden sollte, sehen wir in den Versen 32 bis 33. Die Pharisäer hörten, dass die Menge diese Dinge über ihn murmelte. Darum sandten die Pharisäer und die obersten Priester Diener ab, um ihn zu ergreifen. Das zweite Mal übrigens schon in dem Abschnitt. Da sprach Jesus zu ihnen, also nicht zum Volk, sondern zu den Dienern und Pharisäern, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden untereinander, wohin will er denn gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa zu den unter den Griechen Zerstreuten gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sprach? Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Und sie fragten sich, sie urteilten, kamen eben zu diesem Einfall, lächerlichen Schluss eigentlich, ja, geht er jetzt irgendwo nach Griechenland auf irgendwelche Inseln, um da den zerstreuten Juden was zu erzählen, wenn er bei uns nicht ankommen kann, wenn wir ihm da nicht Gehör schenken, sucht er sich jetzt irgendeine andere Fangemeinde. Sie verstehen überhaupt nicht, was er sagt. Und wir sehen hier auch, was gleich problematisch ist, sie reden und murmeln untereinander. Was meint er damit? Was könnte er meinen damit, dass wir ihn finden und suchen und nicht finden werden, dass wir da nicht hinkommen können, wo er hingeht? Aber sie redeten nur untereinander. Alle Vorwürfe, alle billigen Anschuldigungen, alle scheinbaren Widersprüche hauen sie Jesus an den Kopf, klagen ihn öffentlich an. Aber hier bei dieser so zentralen Aussage Jesu lesen wir von keiner einzigen Rückfrage. Er stand da, er hätte direkt antworten können, aber sie fragten ihn nicht. Nun können wir recht leicht mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, ja, ist ja klar, sind auch die Pharisäer, ne? Natürlich fragen die Jesus nicht. Aber ich möchte uns mal fragen, die wir heute leben und heute Christen sind, wie gehen wir denn heute, auch als Christen, mit den Aussagen Jesu um? Versuchen wir, die Aussagen Jesu wirklich zu verstehen oder geben wir uns vielleicht mit irgendeinem Minimum zufrieden, damit das Verhältnis, damit das Gleichgewicht noch einigermaßen gewahrt bleiben kann? Wenn ich nicht viel weiß, weiß ich auch nicht, wie ich mein Leben leben soll und dann kann ich immer noch ein bisschen meinen Sünden frönen und mein altes Leben weiterführen. Umso weniger ich weiß, desto besseres Gewissen habe ich ja eigentlich. Ist ja nur belastend, mehr zu wissen. Was ist unsere Herangehensweise an das Wort Gottes? Aber wir sehen, wenn wir uns diese Gedanken machen und meinen, dass es belastend wäre, dann sind wir überhaupt nicht da, wo der Psalmist war, von dem wir vorhin gelesen haben, sondern dann sind wir völlig religiös unterwegs, dann sind wir so unterwegs wie die Pharisäer. Geben wir uns mit einem Minimum zufrieden von dem, was wir von Jesu Worten verstehen? Wie führen wir unser Leben? Welchen Aufwand betreiben wir, um sicherzustellen, dass wir das, was Gott über sich sagt und das, was er über uns sagt, wirklich und richtig verstehen? Welchen Aufwand betreiben wir, um seinen Willen zu kennen und zu leben? Und er spricht. Er spricht deutlich, er spricht heute und er antwortet. Und was für eine Tragödie ist es dann, wenn wir nicht hören, wenn wir nicht hören wollen, wenn wir vielleicht gar nicht erst fragen, sondern sagen, puh, ich habe noch so vieles, woran ich hänge in dieser Welt. Ich will gar nicht wissen, was vielleicht falsch sein könnte, weil ich es einfach nicht loslassen will oder in anderen Worten, weil ich nicht den Willen Gottes tun möchte. Und wir hatten es vorhin. Wir können seinen Willen gar nicht verstehen. Wir können ihn gar nicht lieben. Wir können ihn nicht erkennen, wenn wir von vornherein diese Einstellung haben. Und auch Christen können diese Einstellung haben. Auch wenn wir errettet sind, ein für alle Mal, wenn wir nicht zu unserem Heil beitragen können, können wir trotzdem in diesen Trott kommen, wo wir sagen, dieses bisschen, dieses Elementare reicht mir. Aber jetzt will ich auch wieder ein Stück weit mein Leben weiterführen. Ich habe ja schließlich auch noch ein Leben. Er spricht. Und die Frage ist, wie hören wir? Hören wir oberflächlich? Machen wir uns selbst vielleicht einen Reim darauf, was es vielleicht bedeuten könnte? Aber fragen nicht, was es wirklich bedeutet. Die Juden und die Obersten hörten. Und sie machten sich ihren Reim darauf. Und er war völlig daneben, völlig lächerlich. Ja, dann geht er wohl, wie gesagt, auf irgendwelche griechischen Inseln, ne? völlig daneben. Aber genauso sind auch wir, wenn wir uns weigern, danach zu fragen, was Gott möchte, was sein Wort wirklich sagt. Und das, wo der Schöpfer den Juden, den Obersten der Juden damals wirklich direkt gegenüberstand und sich mitteilte, ebenso wie er es heute in seinem Wort noch tut. Und so steht Jesus vor den Menschen, die ihn töten wollen. Über ein Jahr haben sie ihre Mordpläne nicht aufgegeben, sie wollen ihn nach wie vor töten. Und er sagt ihnen, ich sterbe bald. Das war wahrscheinlich 6 Monate vor seiner Kreuzigung. Ich sterbe bald. Und bald werde ich nicht mehr bei euch sein. Jetzt ist noch die Gelegenheit, weil sie nicht dorthin kommen können, wo Jesus hingeht. Im Angesicht der Menschen, die ihn hinterlistig töten wollten, sehen wir von Jesus Seite nichts als Liebe. Nochmal einen Aufruf, nochmal die Bitte schon fast umzudenken, zu sagen, Leute, die Gelegenheit habt ihr jetzt noch. Nur das Beste derer im Sinn, die das Schlechteste für ihn wollen. Und wieso macht Jesus ihnen diesen Druck? Wieso jetzt und nicht irgendwann anders? Wieso nicht aufschieben? Und im Fall von den Juden ist es ganz, ganz bedeutend. Wieso? Weil wenn sie Jesus nicht als Messias anerkennen, dann werden sie weitersuchen. Sie werden weiter nach dem Messias suchen. Sie werden sich weiter danach sehnen, irgendwann mal von irgendwem befreit zu werden. Aber es wird kein anderer Messias kommen. Die Suche wird vergeblich sein, das Sehnen wird vergeblich sein. Sie werden ihn nicht finden, denn es wird kein Messias kommen, der so auftritt, wie sie es gerne hätten. Es kommt nur der eine Messias und der stand direkt vor ihnen. Und da ist die Frage, ordnen wir uns diesem unter oder warten wir lieber auf den, der unser Leben so gestaltet, wie wir es gern hätten, der nach unserer Pfeife tanzt, so wie die Pharisäer. Wir wissen nicht, wie das zu Ende ging, wir wissen nicht, wie Jesus von dort wegging, aber das Wesentliche dieser Konfrontation scheint an diesem Punkt gelaufen zu sein, sonst hätte Johannes wahrscheinlich noch weiter darüber berichtet. Nächste Woche oder das nächste Mal, wenn wir in der Predigtreihe weitermachen, sind wir am Ende des Festes, also direkt 3 Tage später. Aber ich möchte schließen mit den Versen, wo Jesus das Gleiche nochmal seinen Jüngern sagt, in Johannes 14, Vers 33. Da sagt er, Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch zu euch. Jetzt könnten wir auch sagen, okay, endet Johannes 14 auch mit Vers 33. Nein, das tut ihr nicht. Und hier sehen wir, was den Unterschied macht, wie Jünger Jesu damit umgehen. Und es ist ausgerechnet Petrus, der das nicht so auf sich sitzen lässt. Petrus, der sagt, boah, nee, kann nicht sein. Also wenn du irgendwo hingehst, wo ich nicht mit hinkommen soll, das geht gar nicht. Egal, wo du hingehst, ich komme dir überall hinterher. Das sagt er auch kurz drauf. Petrus ist derjenige, der nachfragt und in Vers 36 zu ihm spricht, Herr, wohin gehst du? Und Jesus antwortet ihm und sagt, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Und das ist die wunderbare Zusage, das ist dieser enorme Trost, das ist das Evangelium, was wir hier sehen. Und ich möchte dich fragen, hast du diese Beziehung zu Gott? Weißt du, dass du Christus folgen wirst, wenn du auf dieser Erde nicht mehr lebst? Weißt du, dass Christus der Messias ist, der für deine Sünden gestorben ist, damit du nicht für deine Sünden sterben musst, der deine Schuld getragen hat am Kreuz? Und wenn nicht, dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, komm auf jemanden von uns zu und werd deine Fragen los, mach es fest. Und wenn du aber Christ bist, dann hast du diese Gewissheit. Dann kannst du wirklich voller Freude darauf schauen und wissen, wir werden Christus sehen, wir werden ihm folgen. Und deshalb wollen wir das jetzt auch in Liedern zum Ausdruck bringen und ihn loben dafür, wer er ist und wie er ist. Und ich lade euch ein, mit aufzustehen und die Lieder mitzusingen.